Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial.
Stümperei hoch 3.
Herzlich willkommen, liebe Halbwissenden da draußen. Es ist wieder mal Review-Zeit bei der Stümperei hoch 3 und ich habe sie in der Leitung, die zwei Unglaublichen, die Podcast-Helden der Stunde. Wir haben da einmal den Peach. Hallo Peach.
Ahoi Stefan.
Und dann haben wir hier den Nova. Hallo Nova.
Seit langem mal wieder. Hallo Peach, hallo Stefan, seid gegrüßt.
Ahoi Nova. Ich finde, du klingst unglaublich gut. Ich möchte es einfach nochmal sagen, du klingst heute sehr warm und sehr schön.
Vielen Dank.
Kannst du nochmal Hallo Peach sagen?
Hallo Peach.
Okay, danke.
Ich habe tatsächlich mein Handy verloren, deswegen muss ich heute über diese CB-Funkanlage mit euch sprechen.
Ich hätte es nicht gedacht, Stefan. Okay, aber gut.
Okay, Alpha, Foxtrot, Charlie, stopp.
Okay, Tango, Tango.
Also Review-Zeit. Ja, Tango und Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha, ganz wichtig. Der blutige Adler landet im Sorbet. So, Achtung. Es ist Review-Zeit, das hatte ich ja schon erwähnt. Und das heißt, Nova, hast du irgendeine Folge, wo du sagst, habe ich mir angehört? Erstens, das ist die wichtigste Frage. Und zweitens, hast du auch was dazu zu sagen? Möchtest du?
Natürlich höre ich mir alle Folgen an. Und ich habe zu den letzten drei von gelegentlich. Die Tauchenfolge, zu der habe ich gar nicht so ganz viel zu sagen. Weil ich gehe gerne mal schwimmen, aber ich kriege unter Wasser so schlecht Luft, deswegen habe ich zum Tauchen da nicht so viel Bezug.
Da gibt's ja gut, Gerät. Dann lass das gleich. Die da Michi wird es dir danken, dass sie dich nicht retten muss.
Da gibt's,
das stimmt, da hätte schwer dran zu schleppen.
Da gibt's Geräte für, ja, dass man unter Wasser Luft kriegt. Im Übrigen hat sie mir im Vorgespräch verraten, wenn ich kurz noch ergänzen darf, diese ganze, also die fliegt ja immer nach Ägypten.
Ägypten.
Und die schleppt ihr ganzes Zeug gar nicht mit, denn die lagert das dort ein. Die geht da immer quasi zur gleichen Tauchbasis, heißt das wohl. Und das ist wie so deine Winterreifen. Die lässt ja auch in der Werkstatt liegen, ja. Und das macht die auch da. Die lässt es da liegen und da hat die quasi beim Check-in, Check-out am Flughafen da auch nicht so viel zu tun. Gar nicht so dumm, hä?
Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, so mit Druckluftflaschen also so, im Flugzeug, das wird nicht gern gesehen.
Vermutlich nicht, nee.
Da wären wir ja auch schon beim nächsten Thema. Wir hatten doch eine Folge übers Fliegen. Da können wir doch gleich mal über die Druckluft beim Fliegen reden.
Richtig, Druckluftflugzeuge. Gab's aber mal vielleicht, oder?
Das weiß ich nicht. Was, fliegende Luftpumpen oder was? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich weiß tatsächlich nicht, wie Zeppeline landen. Vermutlich hat man dann wirklich irgendwie einfach Gas abgelassen.
Quatsch, wie kommen die dann wieder hoch?
Und dann wird wieder Gas eingeführt. Die waren ja mit Seilen richtig befestigt. Das hieß ja auch Luftschiffe. Also die hatten ja wirklich so Ankerteuer.
Richtig, genau.
Und dann, dass sie festgebunden waren, dass sie nicht wegfliegen, klar. Naja. Aber ich hätte nicht, du lässt quasi so viel Luft ab, dass du langsam runtergehst. Und dann wirst du von unten wieder befüllt mit neuem Gas, meinst du?
Ich denke schon, ja. Also du lässt eine gewisse Menge Helium ab, also im Idealfall nicht alles auf einmal und dann hast du weniger Auftrieb und dann sinkst du natürlich.
Was sinkst du denn da?
Also wenn das nicht so wäre, dann hättest du ja so eine Art Perpetuum mobile. Das macht ja gar keinen Sinn. Der fliegt einfach ewig, der Ballon. Der bleibt immer oben.
Das ist natürlich schlau, wenn man das Helium einfach in einen separaten Behälter, der am Luftschiff befestigt ist, ablassen könnte. Der dann künstlich beschwert wird.
Das ist wie wenn du dein Kind auf den Schultern trägst und sagst, dann drückst du dem Kind irgendwas in die Hand und sagst, es kann Obers tragen. So.
Genau.
Richtig.
Genau so.
Das ist das Prinzip. Aber hier, wenn wir gerade beim Fliegen sind, habt ihr das ein bisschen mitverfolgt, was ja los war mit William Shatner im Weltraum?
Captain
und dass
Kirk fliegt
dass
ins
das,
All.
Und das alleine fand ich ja gar nicht so faszinierend, sondern wir drei hatten uns ja verständigt, jedes Mal, wenn diese Testflüge stattgefunden haben von eben diesem System, ne, dass du halt sagst, wir fliegen die eine Sache hoch, dann landet die erste und dann kommt die zweite auch wieder runter und du hast halt maximal wenig Müll und dass das dann so schön senkrecht unten wieder landet, wie es gestartet ist und dass das jetzt bemannt gemacht wurde, dieses ganze System quasi, also boah, toll, also da war ich echt Faszinierend.
Ist William Shatner mit SpaceX hochgeflogen? Ich dachte, der ist mit dem von Jeff Bezos, vom Amazon-Chef. Your Blue Origin hieß das, glaube ich. Damit ist er doch hochgeflogen, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt
genau, nicht. Das stimmt. Ah, richtig, also genau. Wie heißt das System bei Jeff Bezos? Wie heißt das
Blue,
da?
Blue Origin. Also so blau, genau, blauer richtig, Ursprung, genau. Wie der blaue Planet quasi. Und der hat aber keine, ja, der genau, hat die Einwegrakete.
Echt?
Ich glaube ja, oder?
Ach so, ist nur die Kapsel runtergelassen worden, am Ende mit Fallschirm. Aber da ist doch vorher, ist da noch ein anderes System, ist da auch gelandet unten, habe ich doch gesehen.
Ja, das weiß ich nicht. Ich frage euch.
Dann hast du wahrscheinlich vorher umgeschalten. Na, ich hätte nur gedacht, dass das Ding landet so oder so, nur deshalb wieder safe, weil Captain Kirk eben nicht am Steuer sitzt, oder?
Ich würde interessieren, ob er die Befehle geben durfte.
Ich glaube es nicht. Bringen Sie uns raus.
Volle Impulsgeschwindigkeit. Ja, genau. Captain, wir sind noch im Raumdock.
Bringen Sie uns raus.
Ihr werdet jetzt gleich wieder größenwahnsinnig. Impuls nee. Und Warp-Antrieb, ich glaube, da sind wir noch nicht so weit.
Ich würde es ja gar nicht machen, ganz ehrlich.
Ich wäre sofort dabei.
Ja, das hat man schon rausgehört, Peach. Du bist da so etwas skeptisch gegenüber dem Vordringen in lebensfeindliche Sphären des Menschen. Also ob das jetzt die Tiefsee
ist oder
ich
weiß
die
ja nicht mal.
Oder das Weltall.
Ich weiß ja noch nicht mal, die Fliegen ist schon ganz nett eigentlich. Also ich weiß ja, aber guck mal, ich weiß ja noch nicht mal, wie ich das Luftschiff landen soll. Wie soll ich denn da das Raumschiff steuern?
Das kann man aber, das kann man doch lernen, da gibt es doch Anleitungen.
und ich wiederhole mich ja ungern, aber ich mach's trotzdem immer wieder. Nee, eigentlich wiederhole ich mich gern. Das mit dem Weltall, ne? Also das ist halt, es gibt nur so drei Phasen. Ist alles ganz schwierig. Das Rauskommen ist schwierig. Ich sag nur Challenger. Ich sag, dass sich drin bewegen ist schwierig. Da sage ich mal Apollo 13. Mhm. Und das wieder reinkommen ist auch schwierig. Sag ich mal Columbia.
Ja,
alles, gibt's alles nicht so ohne.
Ja, natürlich. Aber es gibt ja auch die ganzen Entdecker damals mit ihren Segelschiffen. Da sind ja auch viele unterwegs untergegangen oder auf dem Rückweg oder währenddessen. Da sind auch viele von Magellan, war das, glaube ich, der von irgendwelchen Einheimischen bei der fünften Weltumrundung erschlagen wurde. Mhm. Also dass jede Art von...
Wenn der fünfmal da war, hallo, ich meine, irgendwann reicht's. Hallo.
Ja, eben. Also ich sag mal, jede Art von Entdeckung und Fortschritt ist natürlich mit Risiko und natürlich auch Verlusten verbunden. Aber es ist doch besser, so ein Raumschiff zu verlieren beim Versuch, neue Welten zu entdecken, als fünf Seeschiffe zu verlieren bei irgendwelchen Kriegen zwischen Nationen, wo null Erkenntnisgewinn dahinter steht.
Aber wenn da Leute drin sind.
Das ist aber ganz schön Meta, ne? Das ist Meta.
Elon Musk, habe ich neulich gelesen oder gehört. Nee, wer hat denn das gesagt? Irgendwer hat es gesagt. Das große Ziel von Elon Musk ist, na, wisst ihr das? Er will auf dem Mars sterben.
Genau, nur nicht bei der Landung, wie er hinzufügte.
Okay, der war gut.
Hat also die gleichen Bedenken wie du, Peach. Brüder im Geist.
Hat er das wirklich gesagt?
Er hat das wirklich gesagt.
Hat er das wirklich gesagt?
Ja, ja.
Okay. So, und aber er will auf dem Mars sterben. Das heißt, alle Sachen, die er tut und macht, sind wohl darauf ausgerichtet. Alles.
Ja.
Konsequent. Auch wenn er auf Toilette geht. Auch wenn er seine Frühstückslocken aussucht. Auch wenn er die Farbe seiner Strümpfe wählt.
Vielleicht wählt er die gar nicht. Vielleicht greift er einfach in den Schrank. Geheimnisse erfolgreicher Manager. Die stehen halt nicht früh 10 Minuten da und überlegen, was sie anziehen sollen. Die greifen einfach in den Schrank, nehmen, was drin ist und ziehen es an.
Ja, das mache ich auch. Sieht dann aus, als ob ich mir den Dunkeln angezogen hätte. Oder ich stehe trotzdem extra nochmal 10 Minuten im Bad, weil irgendein Fleck drin ist, den ich noch rausbürsten muss. Ja, ja.
Ja, weil du nicht an den Mars denkst, sondern an deine Außenwirkung. Wenn du an den Mars denkst, dann ist dir der Fleck vielleicht egal.
Das ist generell eine große Frage, ob die Ideale, die Leute in sich tragen, ob die sich so sehr im Alltag niederschlagen. Bei Elon Musk ist es jetzt aufgrund des Kapitals und der vielen Projekte, die er gleichzeitig macht, ist natürlich sehr deutlich, wohin das alles führt. Aber ich zum Beispiel würde zumindest in den Raum, der dann so schon ein bisschen sicher abgesteckt ist, was so weltraumtouristisch möglich ist, ich hätte gerne halt mal diesen Blick auf die Welt. Also jetzt zu sagen, ich will jetzt der Erste sein, der Richtung Mars fliegt und versucht dort zu landen, das würde ich auch nicht machen. Also das überlasse ich gerne den Profis. Aber ich habe so diese Vision von, ich bin dann irgendwie 70, 80 Jahre alt und dann ist es vielleicht irgendwie möglich, so als letzter großer Villa, als letztes Abenteuer.
Ja.
Würde man halt jetzt in der früheren Zeit, würde ich das auch nicht machen. Ich würde das dann machen, wenn man nicht mehr viel zu verlieren hat, aber davon nochmal so einen ganz großen für sich selbst
ja.
Erkenntnis gewinnen, sowas.
Ne? Naja, aber ich meine, also jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, wir als Flat Earther unter uns hier, ne? Ich meine.
Was?
Weil du sagst, Blick auf die Welt erhaschen, na was versprichst du dir davon? Ich meine, das haben wir da alles schon gesehen, bei hier TerraVision oder Google Earth oder wie es auch immer heißt.
Ja, du sprichst aber mit einem Berufsmusiker. Das ist genauso wie, musst du jetzt noch da auf die Bühne? Du kannst ja doch Konzerte auch so angucken, haben doch schon genügend vor dir gemacht.
Ja.
Das ist schon halt das, was man selber davon mitnimmt, das ist schon einzigartig. Also selbst William Shatner war ja sichtlich bewegt davon. Die Fiktion hat er ja quasi immer bedient und hat sich auch damit ausreichend identifiziert und profiliert. Aber dann selber da oben mal aus so einem Guckloch rauszugucken und zu merken, ach du je, das ist ja tatsächlich da unten.
Jetzt hat er mit seinen 170 Jahren quasi beschlossen, Method Actor zu werden, weil er jetzt endlich sich reinfühlen kann, oder
was? Möglicherweise. Es ist unheimlich, es ist doch erstaunlich, wie sehr das dazu einlädt, da immer so ein bisschen rumzupieksen, oder? Wenn da so ein William Shatner da hochfliegt. Ja, wenn jetzt Leonard Nimoy das gemacht hätte, wäre das nicht so ausgefallen, ne? Man möchte dem William Shatner so ein ganz kleines bisschen ärgern. Man möchte das natürlich einfach.
Hast du mal, weil du ja gerade sagst Musiker, hast du mal die musikalischen, die musikalischen Fehltritte von ihm?
Rocketman.
Ja, na klar, seine gesprochenen Lieder sind legendär. Ja.
Das ist eine Art Slow Rap, also er singt ja nicht, er spricht ja eigentlich die Worte pathetisch in das Mikrofon hinein.
Ja, und jetzt gibt's doch gerade diese Konzertreihe, du kannst dir die Star Trek Filmmusiken anhören und da wird irgendwie von ihm dazu narrated. Ich habe zumindest den Eindruck, dass es so gemacht wird, ich weiß nicht, wie es dann genau abläuft.
Viel mehr Pathos kann man wahrscheinlich mit ein paar Blasinstrumenten und einem Menschen gar nicht hinkriegen.
Braucht er echt immer noch Geld?
Ja.
Okay.
Der arbeitet, glaube ich, nie mehr aus Spaß. Der muss.
Wie alt ist denn der? 75?
Nee, der ist über 80.
Der ist über 80, okay.
Ich finde das übrigens.
Ich glaube 83 oder so.
Das ist ganz interessant. Das ist ganz interessant, finde ich. Ich meine, das ist jetzt nicht so total ernst zu nehmen, ist mir schon klar. Aber dass man ganz oft auch eben bei Musikern und Schauspielern immer wieder diese Frage stellt. Will derjenige nicht langsam mal aufhören? Das reicht doch auch mal. Braucht der schon wieder Geld? Weil das ist ja, also man spricht ja den Leuten ab, dass die das in irgendeiner Weise vielleicht auch gerne machen. Und dass die deswegen auch nicht aufhören wollen, weil die immer noch einen Reiz sehen irgendwie. Oder?
Ja, also denkbar.
Kann ja sein, dass er jetzt sich gar nicht mehr so sehr eben als Schauspieler sieht, der dort irgendwelche Erfahrungen sammelt, aber jetzt einfach als Mensch sagt.
Ja. Hat er sich jemals als Schauspieler gesehen?
Naja, also habt ihr, wie hieß denn diese Anwaltsserie? Die war ziemlich
Boss
gut, mir fällt gerade der Name
nicht. Law and Order, Boss Legal, glaube ich, oder?
TJ Hooker oder so ähnlich war es, glaube ich.
Oh, das war aber
auch ganz gut. TJ Hooker ist aber keine Anwaltsserie.
Nee, hat er auch eine Anwaltsserie mitgespielt?
Ja, hat er.
Ja, die war sogar sehr, sehr erfolgreich. Nova, sag mal, wie ist denn das bei dir mit Flugreisen eigentlich generell? Bist du jemand, der gerne fliegt?
Also das klimatische schlechte Gewissen mal zur Seite geschoben, was mich da schon belastet. Also statistisch sollten Menschen eigentlich gar nicht fliegen. Aber das Fliegen selber finde ich schön. Aber vor allem die Möglichkeit, dass du einfach halt an jedem beliebigen Punkt auf dem Planeten reisen kannst. Das ist ja einfach mal unvorstellbar geil, platt gesagt.
Stimmt so nicht.
Selbst dieser eine Flughafen, wo es quasi kaum Landebahn gibt, ne? Kennst du auch bestimmt. Dieser gefährlichste Flughafen der Welt, wo man quasi wie fast auf einem Flugzeugträger starten und landen muss.
Ah, ich weiß, welchen du meinst.
Das ist so in Bergen irgendwo, das ist total abenteuerlich und da gibt es auch ganz furchtbare
Winde.
Oder irgendwo in Südamerika, denke ich auch, ja. Ich war neulich in diesem Korfu, auf diesem Korfu, und das ist diese Landebahn auch spektakulär kurz mit 2400 Meter sowas.
Das ist nicht
und
viel.
Da muss der Pilot schon deutlich, ordentlich aufsetzen an der richtigen Stelle, um dann mit voller Schubumkehr dann das Ding zum Halten zu bringen. Also du bist wirklich aufgesetzt und in dem Moment merkst du wieder irgendwie das ganze Gerät zappelte und ratterte und jammerte vor allen Dingen. Gott. Und du bist wirklich in die Gurte gegangen beim Bremsen. Das habe ich so noch nicht erlebt, ganz ehrlich. Und dann haben wir uns das Ganze von außen angeguckt. Da gibt es natürlich diverse Stellen, wo du angucken kannst. Und das ist schon nicht schlecht. So Pi mal Daumen 25 Meter über dir ist das Flugzeug beim beim Landen, beim Landeanflug.
Gibt es auch diesen einen Strand, wo die Flugzeuge auch, wo direkt hinter dem Strand ist die Straße und dann ist der Zaun vom Flughafen. Und
ja, ja. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo war das denn? Ach, ist das nicht in der Karibik irgendwo?
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Glaube. Glaube, ja.
Ist auch nicht so. Und du darfst nicht zu früh aufsetzen.
Na, auf jeden Fall, Korfu ist schon auch spannend, weil egal, wo du eigentlich bist auf der Insel, die ist relativ klein, du hörst halt immer diese Flugzeuge, ne? Und du hörst immer diese jaulenden Triebwerke, die auf Volllast und das Flugzeug da in die Reisehöhe hochzerren.
Ach so, bei
Sturm. Also permanent, du hörst dieses Jaulen permanent von irgendeinem Flugzeug und kriegst immer so ein bisschen Panik, weil du denkst,
Für mich ist das tatsächlich so ein bisschen der Klang von Fortschritt. Also wie gesagt, die negativen Effekte mal ausgeblendet, ist halt schon toll, dass man sich sofort bewegen kann. Es ist ja unglaublich schnell.
Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl.
Und immerhin ist das ja auch, man transportiert ja schon in einem Flugzeug wenigstens ein paar Leute mehr, als wenn man jetzt einfach so einen Kampfjet losschickt, wo zwei Leute drin sitzen, der noch alles kaputt macht. Ja,
ich hab mal ausgerechnet, spaßenshalber, wenn du so einen Kampfjet hast, was da so für Spritverbrauch hat, das ist spektakulär, es ist sehr spektakulär. Also so irgendwie 1500 Liter auf 100 Kilometer oder so, wenn du da mit vollem Nachbrenner...
Ach krass, also mein Citroen Berlingo, der hat glaube ich einen 50 Liter Tank oder 55 Liter Tank oder so.
Der fährt aber auch nicht Mach 2. Wenn das würde, würde ich in den... Nichts gegen den Berlingo, ist ein cooles Auto.
Wieso?
Aber
bei
Mach 2 würde ich mich...
Ich habe sogar 5 Gänge.
So ein ich glaube so ein A320, der nimmt so um die 3000 Liter pro Stunde, wird das dann gerechnet. Kann aber sein. Gut, da sind halt auch, wie viele Leute sind da drin? 170, 180 irgendwas wahrscheinlich, ne?
Unterm Strich, so also du kannst es ja für jede, auch für Züge und so, du kannst ja für jede Fortbewegungsmethode, kannst du das ja runterrechnen auf Liter Brennstoff pro Personenkilometer. Und so weit auseinander sind die alle gar nicht. Du legst aber mit dem Flugzeug meistens ja doch größere Strecken zurück.
Die Frage ist halt sind die Abgase von so einem Flugzeug, also was kommt denn da hinten raus? Ist das schädlicher als bei einer Diesellok?
Es nimmt sich
Ich glaube nicht. Das Problem war doch bei Flugzeugen immer die Reisehöhe. Das war doch das Problem bei Flugzeugen, in welcher Höhe dann quasi die Partikel ausgestoßen werden und dass die dort nicht mehr weg können. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Das ist lange her, dass ich das gesehen habe. Das war eher das Problem. Wenn es jetzt am Boden wäre, wären diese Emissionen gar nicht so kritisch.
Okay, aber es verteilt sich doch trotzdem in der Atmosphäre. Also es wird ja unterm Strich trotzdem CO2 ausgestoßen. Das sind ja alles Erdölderivate.
Das ist jetzt Kerosin oder ich weiß nicht mehr, woran es liegt, aber es ist genau in so einer Luftschicht, wo diese Flieger immer da rumdüsen, wo das dann, keine Ahnung, ich weiß da auch
was
nicht.
Ist denn,
da
selber mal nachlesen. Was ist denn dieses Kerosin eigentlich genau? Ist das... Ich meine, es ist ja kein, also ist das, wird das, also ist die Basis auch Erdöl oder wissen
wir das? Das weiß ich tatsächlich. Du hast ja verschiedene Abspaltprodukte bei der Erdölraffination. Also es fängt an mit Erdöl und du hast dann, je weiter du es raffinierst, desto in Anführungsstrichen leichter. Das hat auch was mit dieser Oktanzahl zu tun, werden die Produkte, die dabei rauskommen. Ganz am Ende ist Benzin. Benzin ist also schon hochraffiniert sozusagen. Und kaum raffiniert ist dann zum Beispiel das Schweröl. Deswegen ist es auch sehr billig, weil das halt sehr früh im Prozess quasi schon anfällt und in sehr großen Mengen. Und ich meine auch...
Die Kreuzfahrtschiffe benutzen.
Na, inzwischen nicht mehr. Es ist ziemlich im Verruf geraten, weil es echt so... Das Zeug ist wirklich sauig, weil da wird auch teilweise Schwefel mit ausgestoßen irgendwie. Also alles nicht so super gesund. Und ich meine aber auch gehört zu haben, dass jetzt im Rahmen von Corona ist ja auch weltweit viel weniger geflogen worden. Weniger Kerosin verbraucht worden. Und es gibt bei der Kerosinerzeugung gibt es auch noch irgendein Nebenprodukt, das für irgendein Bauteil verwendet wird.
Hattest du das vielleicht schon mal erzählt?
Habe ich das erzählt?
Ja,
du hast das erzählt.
Das kommt mir auch bekannt vor.
Ja. Ich glaube, Nova hat das erzählt.
Ah, seht ihr mal.
Müssen wir Nova mal fragen.
Ja, verdammt.
Was ich hier noch gerade nebenbei gefunden habe, Kerosin ist ein leichtes Petroleum. Griechisch Keros steht für Wachs, wird vorwiegend als Kraftstoff für die Gasturbinentriebwerke von Düsen und lalala und so weiter. Und Kohlendioxidemissionen bei Verbrennung 2760, was heißt denn das, Gramm pro Liter, ja? Kann das sein?
Denkbar.
Interessant.
Ja, das kommt hin.
Aha, okay, aber das Nebenprodukt, warte mal, ich guck mal, Nebenprodukt, vielleicht finde ich das hier nebenbei. Okay, aber wie auch immer, wann bist du das letzte Mal geflogen, Nova?
Dieses Jahr nach Oslo. Quatsch, stimmt gar nicht, nach Bergen in Norwegen, Entschuldigung, zum Urlaub. Das hatte sich ganz günstig ergeben. Normalerweise war das immer so eine Kombination aus Auto- und Schiffsreise, aber da ich kein Auto mehr habe, mit auch mal aus Umweltgründen.
Und auch jetzt, den Schiff verkauft hast.
Da fliegst du jetzt halt häufiger, wenn du kein Auto mehr hast.
Genau.
Ich sag ja, dieser Einkaufstrip. Ja,
früher wäre ich mit dem Auto gefahren, heute nehme ich einen Helikopter. Ja, die Umwelt, ne?
Der Einkaufstrip übers Wochenende nach London ist eben doch nicht unentbehrlich.
Furchtbar. Das finde ich schlimm. Ich hab einen Kollegen, der ist tatsächlich mal, hat sich damit auch ganz, ganz doll gebrüstet, wie toll das war. Der ist halt ein langes Wochenende nach Mallorca geflogen und wieder zurück. Aber der ist allgemein auch nicht sehr konsumkritisch. Der freut sich, dass er sich von seinem Geld alle möglichen Dinge kaufen kann. Und wenn die mehr kosten, als er es für angemessen hält, dann schimpft er.
Könnte man eigentlich so zugartig mehrere Flugzeuge hintereinander hängen?
Die Frage ist, für wie lange und ob du bereit bist, Kollateralschäden in Kauf zu nehmen.
Naja, ich stelle mir so vor, wie so eine fliegende Kette. Ja, die sind immer in der Luft, ja. Die werden immer nachbetankt und du wirst immer nur oben mit so reingehangen als Modul. Ne? Da kommt immer mal so ein frisches Modul mit neuen Leuten, wie beim Riesenrad. Ne? Da musst du ja auch.
Und du brauchst halt wie so eine Rolltreppe, die das hochzieht quasi und dann wird das Modul eingehangen, ja. Warum eigentlich nicht?
Und das fliegt aber ständig, weißt du, da hast halt, das kommt immer nur, die neuen Passagiere werden hochtransportiert und das Ding dreht sich halt um den Erdball.
Das ist eine tolle Idee.
Das heißt, es trampeln gar nicht 8 Milliarden Menschen auf der Erde rum, sondern die Hälfte davon ist immer in der Luft irgendwo oder was?
Das ist doch immer die Philosophie auch bei Aufbaustrategiespielen. Wenn unten nicht mehr genug Platz ist, dann muss in die Höhe gebaut werden.
Glaubst du, das haben die Wolkenkratzer gemacht? Die Wolkenkratzer fliegen ja auch nicht ständig um den Planeten rum.
Ja, aber deswegen muss es ja Fluggeräte auch langsam geben. Und also meine Flugkette, denk mal bitte drüber nach. Übrigens, das Nebenprodukt ist wohl.
Das war irgendwas aus der Baubranche. Das hat der Jan erzählt, Stefan. Das war irgendwas aus der Baubranche.
Da müssen wir den fragen.
Ja, die Baustoffe sind teurer geworden.
Ich dachte jetzt, ich hätte es gefunden.
Da kann sich einfach die Folge nochmal anhören.
Ich dachte, wäre NAFTA gewesen.
Hatte das nicht sogar Jan erzählt mit dem Nebenprodukt?
Der Podcast von
gestern. Jan hatte das erzählt.
Ach, guten Morgen, Nova.
Verdammt.
Heute schneiden wir aber, Stefan, oder? Heute schneiden wir.
Ja, wir schneiden
ja, ganz das bestimmt. Immer wenn ich über Pi sage, wir schneiden, das ist das in der Folge zu hören. Sehr gut.
Ah, das ist definitiv zu hören.
Wir haben ja jetzt auch unser Format mit den Shorts, wo wir nur Anekdoten.
Ja, was war denn das letzte Woche? Habt ihr das gehört? Was waren, also
ich habe es mir zwangsläufig angehört, weil ich habe es geschnitten. Ich habe es produziert.
Ja und?
Ja, mir gefällt das ganz gut, weil das tatsächlich, wenn man das so auf eine Geschichte, die jeder mitbringt, da kannst du ja sonst was auskramen und man könnte ja theoretisch sogar skurrile Anekdoten von anderen. Und jetzt fällt mir gerade ein, das ist im Prinzip, wenn das dann zu unglaubwürdig wird, hätte man ja fast so X-Factor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes, könnte man ja nochmal machen. Habe ich mir letztens mal wieder eine Folge angeschaut.
Eine dieser Geschichten sind erfunden. Welche?
Ja, also das ist ja wirklich eine so cheesy Serie. Erstens dieser extreme Blur-Effekt immer, dass das so Weichzeichner-mäßig aussieht.
Nee. Und das ist einfach SD. Das ist so. Das
war so, ja.
Das ist NTSC. Das ist NTSC plus, ja, nee, es ist so. Stefan, das ist kein Effekt, das ist einfach.
Ach so, das ist so, kriegt man auch nicht mehr weg, ja. Okay, na auf jeden Fall sehr schön diese Wortspiele immer am Ende, wenn es um Uhren ging, dann, obwohl jetzt habe ich gerade kein Beispiel, was sie immer sagen, ist diese Geschichte wirklich passiert oder, keine Ahnung, es war eine Geschichte mit einem wilden Bären und dann, oder haben wir ihnen einen Bären aufgebunden?
Ah, sowas, das ja.
Furchtbar, aber ja. Stefan, warum betonst du das so? Weil immer wenn ich sage, ein Freund hat mir erzählt, dann ist das eigentlich eine Geschichte von mir. Ich will nur, dass es nicht auf mich zurückfällt, verstehst du?
Achso.
Warte mal, habe ich das gerade laut gesagt?
Können wir trotzdem noch kurz die STVO-Folge reviewen?
Ah, endlich, genau, sagt man ihn, was ordentliches, meine Güte.
Metern. Das ist auch völlig untergegangen.
Also 5 Minuten haben wir noch dafür, los.
Ich wollte mich da als Experte anpreisen, dass ich da mein Studium der Verkehrswissenschaften, ob sich das gelohnt hat. Ja, Verkehrs- und Transportwesen studiert, deswegen bin ich da einigermaßen aussagefähig.
Abgeschlossen?
Aha, cool. Ganz bescheiden. Also wenn ihr irgendwann mal eine kleine Stadt irgendwo gründet und braucht jemanden, der die Verkehrswege designt, ruft mich an, ich mache euch einen guten Preis.
Du kannst so eine Ampelschaltung programmieren und ausdenken?
Ausdenken, ja, programmieren, nein.
Du sprichst jetzt nicht von Strategiespielen, du sprichst von der echten Welt.
Ich spreche von der echten Welt, also wir hatten das wirklich. Es ist tatsächlich eine Wissenschaft und es ist mit Formeln mathematisch alles mess- und hinterlegbar, wie Verkehrswege funktionieren, wie Kreuzungen funktionieren, Ampelsysteme, Kreisverkehre. Kreisverkehre sind die optimale Lösung bis zu einer bestimmten Menge an Verkehrsdichte. Irgendwie 1500 Fahrzeuge am Tag, 15.000 Fahrzeuge am Tag, 1500 waren es, glaube ich. Wenn du drüber bist, ist ein Kreisverkehr eher unsinnig, weil dann einfach ständig zu ist. Das ist dann der Punkt, wo du halt sagst, okay, jetzt ist eine Ampel sinnvoll. Also das kann man alles wirklich...
Nee, jetzt brauche ich eine Überführung, oder? Dann ist eine Überführung besser. Dann ist
meistens zu teuer. Modell, also
Autobahn.
Auch, ach so. Ja, das ist dann meistens wirklich eine Kostenfrage. Also Straßenbau ist ja auch unglaublich kostenintensiv und gerade auf kommunaler Ebene. Ja, die Kommunen haben ja, kriegen zwar schon relativ viele Zuschüsse, aber sind ja meistens trotzdem chronisch pleite und wenn du da irgendwas verkehrstechnisch Tolles machen willst, hast meistens die Möglichkeit gar nicht.
Sag mal, ich habe mal eine Frage. Ich war heute Richtung Arnstadt wieder unterwegs und da sind ja einige Kreisverkehre hintereinander. Da ist mir aufgefallen, was ja häufig für sinnlose Bremsmanöver sorgt, sind Leute, die nicht blinken, wenn sie rausfahren. Und die auch mit unklarem Tempo sich da durch den Kreisverkehr bewegen.
Ja.
Also die da quasi durchschießen und du kannst nicht wirklich erkennen, was will derjenige jetzt eigentlich. Und dann musst du halt dann in die Eisen gehen, weil du kannst das einfach nicht ablesen. Und hinter dir gehen dann auch alle in die Eisen.
Ja.
Aber dabei ist gar nicht viel los.
Ja, ja, dafür gibt es ja da gibt es eine Fahrzeugführersprache, einen Fachbegriff für. Das ist gehirnamputierter Affenarsch. So kann man die Leute auch immer. Das sind diese Leute, also was wir tatsächlich.
Ich habe auch das Problem, ehrlich gesagt, selbst wenn der blinkt, kannst du das manchmal nicht erkennen, weil die Designer von diesen Autos, die designen die Frontpartie so bescheuert, dass der Blinker entweder so weit an der Seite ist, dass du es nicht siehst. Oder dass das Tagfahrlicht so dermaßen hell ist und quasi das minimale Blinklichtchen dermaßen überstrahlt. Also irgendwie, das geht für mich auch komplett an der Idee des Blinkers vorbei. Da könnte man fast mal eine Diplomarbeit dazu schreiben.
Da sind wir jetzt bei der STVZO, der Straßenverkehrszulassungsungsordnung. Sowas dürfte eigentlich gar nicht zugelassen werden. Ja, deine Ampelgeschichte, Piech, die hat mich auch ein bisschen inspiriert. Also ich bin ja auch jemand, weiß nicht, ob ihr den Witz kennt, England nachts um zwei steht einer an der roten Ampel, kommt ein zweiter dazu und sagt, na, auch Deutscher. Und das ist sehr kennzeichnend. Es gibt auch das ist die Erkenntnis des Studiums. Du kannst ein Verkehrssystem haben mit sehr strukturiert, mit klaren Regeln, wo sich jeder auch an diese Regeln hält. Das ist so das Optimale im mitteleuropäischen Raum. Die Schweizer sind da ja noch mal ein bisschen ordentlicher nominell. Das heißt wirklich, jeder hält die Spur, man blinkt rechtzeitig vorher, man hält sich an die Schilder. Und du hast halt total chaotische Systeme, wie vielleicht in Vietnam oder in Indien, die funktionieren auch. Und beide funktionieren relativ gut. Alles, was dazwischen ist, also immer wenn du ein System ein bisschen mehr in die andere Richtung zu bewegen versuchst, wird es richtig katastrophal schlecht. Also wenn du ein ordentliches System hast, wo Leute ausscheren und ihre eigenen Stiefel machen, sorgt das natürlich für Chaos und Risikosituationen. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in Indien bin und anfange, mich an die Verkehrsregeln zu halten, komme ich wahrscheinlich überhaupt nicht vom Fleck, weil mich niemand reinlässt. Und wenn ich es dann doch irgendwie versuche, ist das zu einem unpassenden Zeitpunkt und führt auch zu Risikosituationen.
Das stimmt. Und was hast du gerade gesagt? Das gibt ja so Auflagen, wie Autos gebaut werden müssen, damit man überhaupt sie im Verkehr, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben totales anarchistisches System, ist es wahrscheinlich egal, aber in so einem regelkonformen System
müssen ja nur die Blinker an der richtigen Stelle sein. Italien oder
ist euch mal aufgefallen, dass Autos unterschiedliche Gesichter haben, wenn du hinter denen fährst zum Beispiel? Dass manche Autos ja mit Absicht total aggressiv gucken quasi, dass die Scheinwerfer so eine Form haben von...
Das hat zugenommen.
Scheinwerfer sowieso, der böse Blick, definitiv. Ja. Haben sie alle aus dem süddeutschen Raum, sehen alle so aus.
Ja.
Aber manche, du meintest ja gerade, wenn du dahinter fährst, manche gucken dich ja auch von hinten dämlich an. Also gerade die japanischen Autos, finde ich, die gucken, also ich weiß auch nicht warum, aber die gucken irgendwie alle so ein bisschen dümmlich, oder?
Bisschen
wie? Wie so eine...
Dümmlich.
Wie so eine Comicfigur. Ja, wie so eine Comicfigur, die, weiß nicht, der gutgläubige, dicke Kumpel, der aber vielleicht nicht so die hellste Kerze auf der Torte ist, weißt du? So gucken
der
die
auch. Der bei Squid Game einfach nicht lange überlebt hätte, ja.
Um Gottes Willen, diese Serie, ja. Die ist echt ein Thema.
Interessant. Also was mir nur aufgefallen ist, generell früher war ja dieser böse Blick, das war ja so ein Nachrüst-Gadget für Jugendliche, die dann halt auf ihre normalen Autos halt die Scheinwerfer so verengt haben, dass die so böse geguckt haben. Und das ist ja jetzt Standard, serienmäßig bei allen, fast allen deutschen Herstellern.
Na klar.
Aber nur bei den Deutschen. Also die Straßenverkehrszulassungsordnung macht auch ganz viele Ausnahmen für die Fahrzeuge, für die Fahrzeugmodelle deutscher Hersteller. Hat ganz viel mit Lobbyismus zu tun. Das merkt man zum Beispiel bei den Blinkern. Wenn neuere Fahrzeuge eines, wir nennen ja keine Markennamen, eines Unternehmens, das durch Adolf Hitler mitgegründet wurde, einer der führenden Fahrzeughersteller in Deutschland heute. Und die haben ja so einen sich bewegenden Blinker, was ziemlich cool aussieht. Also wisst ihr, der halt so wandert.
Ja. Aber der könnte besser wandern, finde ich. Der wandert ja von innen nach außen und dann ist ja dieser ganze Streifen hell erleuchtet.
Ja.
Und dann geht er aus.
Ja,
und dann fängt er wieder an, von innen zu wandern nach außen, und dann ist der ganze Streifen an und dann ist er aus. Ja. Warum wandert der denn nicht von innen dann wieder nach außen? Also so, wie er sich aufbaut, dass er sich so wieder abbaut.
Ja, ach so.
Das würde noch schicker aussehen.
Ja, weil du sollst ja nicht da hingucken, weil es so schön aussieht, sondern du sollst noch wahrnehmen, es wird geblinkt, aber du würdest wahrscheinlich dann völlig paralysiert dann auf der Kreuzung stehen bleiben und ach, guck mal, wie schön.
Ja.
Gut, das mal, ach, wie das
bescheuert.
Geht.
Worauf ich hinaus wollte.
So richtig bescheuert sieht es doch aber aus, wenn das Ding im Warnblink-Modus ist. Dann schiebt es nämlich auch die Streifen so nach außen. Das sieht total dämlich aus.
Naja, man gewöhnt sich wahrscheinlich irgendwann dran. Der Hintergrund ist aber, dass diese Art des Blinkens in Deutschland jahrelang nicht zugelassen war. Amerikanische Fahrzeuge hatten das schon sehr früh, teilweise als Sonderausstattung. Und es ist aber nicht zugelassen worden, aus Gründen Verkehrssicherheit, sonst irgendwas. Und dabei, als die deutschen Hersteller angefangen haben, das serienmäßig einzubauen, dann war es auf einmal okay. Also du hast ja schon eine nicht völlig vorurteilsfreie Behandlung.
Das war doch bei uns im Podcast quasi auch so. Am Anfang hatten wir uns noch überlegt, was machen wir nicht und so. Aber als es dann serienmäßig wurde, war plötzlich alles erlaubt. Weißt du, deswegen ist die ursprüngliche Sonderausstattung ist jetzt der Standard geworden. So wie standardmäßig eine Folge auch etwa nach einer halben Stunde leider enden muss. Und so muss ich euch jetzt leider in die Nacht entlassen, meine kleinen Glühwürmchen des Podcast-Universums. Gebt eure Strahlkraft in die Nacht weiter und ich wünsche euch eine selbige, geruhsame und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Halbwissen hoch.
Hoch zwei.
Feiner Stümperei.
To the power of free.
Wunderbar, das lassen wir so.